Guten Abend. Vielen Dank nochmal für die Einladung, hier zu sein und mit euch Gott anzubeten. Ich bin dankbar. Aber ich habe eine wichtige Frage, bevor wir anfangen. Ihr könnt auf Markus Evangelium Kapitel 2 aufschlagen, bitte. Wir werden Verse 13 bis 17 lesen. Markus 2. Aber bevor ich lese und predige, ich muss euch eine deutsche Übersetzung oder Aussprachefrage stellen. Wie sagt man Levi auf Deutsch? Levi oder Levi? Levi, was würdet ihr bevorzugen? Levi, okay, mag ich. Es ist wichtig, wenn ich, sonst würden wir Levi oft hören. Levi. Wir werden heute Abend über Levi und Zeugnis, diese Erfahrung mit Jesus zu begegnen. Markus Evangelium, danke. Verse 13 bis 17, das Wort des Herrn. Da ging er, Jesus, wieder an den See hinaus, und die ganze Menge kam zu ihm, und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphäus, an der Zollstätte sitzen. Und er sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jungen zu Tisch setzen. Denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu büßen. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort. Heute Abend ist dieses Wort genügt. Es ist ausreichend. Hilf uns jetzt, Vater, dein Wort zu verstehen. Hilf mir, auf Deutsch klar zu predigen. Und hilft alle uns, nur von dir zu hören. Öffne unsere Ohren, öffne unsere Augen, öffne unsere Herzen, sodass wir dieses Wort empfangen können. Vater, hilft uns zu sehen, dass wir sind die Kranken, wir sind die Sündiger. Und wir müssen an dieses Wort erinnern und wir müssen uns an dich erinnern. Und deshalb beten wir, dass du wirst zu uns sprechen, und beten wir in deinem Namen. Amen. Was wir hier vor uns haben, ist ein Mikrokosmos des Christentums. Seine wahre Botschaft, seine tatsächlichen Herausforderungen und seine wahre Hoffnung werden hier in dieser kurzen Geschichte offenbart. Wir erkennen, was für Jesus wirklich von Bedeutung hier ist. Wir sehen das wahre Herz unseres Herrn. Man kann krank, gelähmt, isoliert und arm sein. Oder man kann gesund, aktiv, beliebt und reich sein. Es macht keinen Unterschied. Was zählt hier in dieser Geschichte, ist die Stellung vor Gott. Ist unsere Stellung vor Gott. Bist du gewaschen und gerechtfertigt worden? Oder gibst du dich mit nur einem davon zufrieden? Titus 2 sagte: Jesus Christus hat sich für uns hingegeben, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und sich ein Volk zu reinigen, das sein Eigentum ist und eifrig ist, gute Werke zu tun. Epheser 2 fragt uns: Bist du in Jesus Christus lebendig geworden und wandelst du in den Werken, die er für dich zuvor bereitet hat? Bist du bereit, Gott zu sehen und sich für immer an ihm zu erfreuen? Diese sind die Prioritäten und das Anliegen Christi. Und diese Geschichte, was wir gerade gelesen haben, offenbart mehr Klarheit über die Mission Jesus. Warum ist er mit Sündern? Heute werden wir diese tiefgründige Frage, die Frage, die alle verwirrt in Geschichte, nutzen, um genauer zu verstehen, warum Jesus gekommen ist. Warum ist er mit Zöllner und Sündern? Unsere erste Antwort heute Abend ist, weil Jesus den Vater liebt und sein Volk liebt. Inwiefern ist dieses Mal liebvoll gegenüber dem Vater? Und Jesus erklärt es. Johannes 4, 34. Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollbringen. Johannes 6, 38. Denn ich bin von Himmel gekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 14, was wo wir gerade gelesen haben. 30 bis 31. Der Fürst dieser Welt kommt, das heißt Satan. In mir hat er nichts, aber ich tue, wie der Vater mir geboten hat, damit die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe. Johannes 17, ich habe dich auf Erden verherrlicht und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Johannes 19, es ist vollbracht. Seht ihr diesen Muster? Alles, was Jesus getan hat, kommt aus seiner Beziehung zu dem Vater. Alles. Und das ist wahre Liebe. Jede Erfahrung der Liebe, die wir für Gott oder füreinander empfinden, hat ihren Ursprung in ihrer Wirklichkeit in ihm, in ihrer Liebe. Vergiss niemals, wie Johannes sagte, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das war dem Vater, Entschuldigung, Jesus war dem Vater in jeder Hinsicht treu und suchte sein Wohl und seine Ehre. Und der Vater war Jesus in jeder Hinsicht treu und suchte sein Wohl und seine Ehre. Aus diesem Grund hat Jesus mit Sündern gegessen. Wir müssen da anfangen. Das zu vergessen bedeutet, in eine Art menschenzentrierte Religion zu verfallen. Aber das ist nicht alles. Jesus ist auch mit Sündern, weil er sein Volk liebt. Ich möchte sein Volk betonen heute Abend, weil wir nach seinem Bild geschaffen sind. Er hat dich geschaffen, du gehörst ihm, er liebt dich. Du bist sein. Alle uns, individuell und aus Gemeinde. Und wenn du heute Abend gläubig bist, wird deine Realität in Epheser 1 noch eindrücklicher beschrieben. Epheser 1 sagte uns, er hat uns in ihm, in Christus, vor der Grundlegung der Welt auserwählt. Die Tatsache, dass du zu ihm gehören, ist älter als die Schöpfung, der Sündenfall und alle Fehler, die du begangen hast. Es mag offensichtlich klingen, aber denke dran. 1. Mose 1 kommt vor 1. Mose 3, aber Epheser 1 kommt vor beiden. Was meine ich damit? Das bedeutet, dass unsere Identität nicht in erster Linie in unserer Sünde liegt und auch nicht darin, dass wir geschaffen wurden. Unsere erste Identität ist, dass wir seine sind. Er hat dich und sein ganzes Volk in Christus auserwählt, um vor der Sünde gereinigt und vom Zorn gerechtfertigt zu werden. Er plante uns vorher bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem wohlgefallenen Willen seines Willens, nachdem er uns im Jesus erlöst hatte. Das sind nicht meine Worte. Es sind seine Worte. Und das ist alles so wichtig, weil es die Hintergrundgeschichte zu Levi erklärt. Jesus hat nicht einfach zufällig Levi gefunden oder ist nicht einfach zufällig auf Levi gestoßen. Levi war kein gewöhnlicher Mensch. Als Söhne hatte er den niedrigsten Stand unter den Juden. Eine wortlichere Übersetzung des Textes hier wäre: Warum ist er mit Sünden, insbesondere mit Söhne? Zöhne galten als Verräter des jüdischen Volkes. Tatsächlich unterstützen sie die Römer bei der Besetzung des Landes Israel. Und in Levis Fall befand er sich strategisch am Hafen von Kapernaum und besteuerte Waren, die über den See transportiert wurden. Um Zöhne zu werden, musste man sich bei der lokalen römischen Regierung bewerben. In der Regel hätte ein Kandidat gesagt, wenn Sie mich zum Zöhne machen, werde ich X Euro einnehmen. Würde man ausgewählt, gab die Regierung dem Zöhne die volle Befugnis, jede Art um Umsatzsteuer, Zoll oder Abgabe zu erheben, die er wollte. Dadurch konnte der Zöhne den Betrag einnehmen, den er der Regierung versprochen hatte. Es ermöglicht ihm jedoch auch, überhöhte Preise zu verlangen und das zu zähliche Geld zu behalten. Um es klar zu sagen, wenn ein Zöhne Rom 100 Euro pro Kiste versprach, konnte er 200 Euro verlangen und die zu zähtlichen 100 Euro selbst behalten. Deswegen war dieser Beruf der Einbegriff von Korruption und Diebstahl. Zöhne waren so verachtet, dass sie als Richter oder Zeugen vor Gericht disqualifiziert waren. Sie wurden aus der Synagoge ausgeschlossen und in der Regel von ihren Familien verstoßen. Sie galten als unehrlich, ausbeuterisch und gierig. Und doch, trotz der Menschenmassen hier mit Jesus, wählt Jesus diesen Levi aus, geht zu seinem Stand und tritt in seinem Leben. Warum? Warum tut Jesus das? Es gibt nur einen einzigen Grund, der Sinn ergibt. Weil Levi zu Gottes heiligem, auserwähltem Volk gehörte, das vor Grundlegung der Welt auserwählt worden war. Levi wurde von Gott, dem Vater, Jesus gegeben. Jesus sollte Levi von aller Unreinheit und Sünde reinigen. Das Alte sollte abgelegt und das Neue sollte angezogen werden. Und Jesus sollte Levis Platz gegen Gottes Zorn einnehmen. Levi sollte in Christus gekreuzigt werden. Und weil Jesus den Vater liebt und ihn verherrlichen möchte, und weil Jesus sein heiliges, auserwähltes Volk liebt, kommt er ohne zu zögern zum Zollhäuschen. Und obwohl dies für Levi alles neu zu sein scheint, war es schon immer Gottes Plan. Es mag seltsam klingen, aber wenn Levi heute käme, zum Beispiel, um seine Zeugnis zu geben, sollte er heute Abend nicht mit den Worten beginnen, ich bin aus Sünde aufgewachsen. Nein, sein Zeugnis sollte beginnen mit, ich wurde in Christus vor Grundlegung der Welt auserwählt. In der ewigen Vergangenheit hat Gott, der Vater, aus Gründen, die ich nicht erklären kann, seine Zuneigung auf mich gerichtet. Und so kam Jesus, um jemandem wie mich zu rufen. Er bezeichnet mich nicht als Sünder oder Söhne, er bezeichnet mich als einen Sohn, der in Gottes Familie aufgenommen wurde. Ich frage euch heute Abend, ist das dein Zeugnis? Erkennst du das große Ganze, die Geschichte von Epheser 1, als dein Zeugnis heute Abend? Denke drüber nach, denn es führt uns zu unserem nächsten Grundsatz oder nächste Antwort, warum Jesus mit Sünden ist. Jesus ist mit Sünden, weil sie in die Irre geführt wurden. Was meine ich damit? Überwältigt von seiner Erlösung veranstaltete Levi ein Fest. Wir haben im Text gelesen. Aber aufgrund seines Berufs waren seine einzige andere Freunde höchstwahrscheinlich Zöllner und andere vor der Gesellschaft ausgestoßene Menschen. Er lädt er genau diese Personen ein. Jesus, die Jünger und eine Gruppe von Zöllnern und Sündern. Sie sind jedoch nicht die einzige Gäste aber. Die Schriftgelehrten, der Pharisäer, hören den Tumult und gehören wahrscheinlich zu der großen Menschenmenge, die Jesus folgt. Vielleicht kennt ihr schon, aber die Pharisäer sind die herrschende Autorität in dieser Zeit. Sie führen das Volk Gottes. Sie definieren die Realität für die Menschen dieser Zeit. Und sie irren sich. Selbst wenn wir ihnen mit größter Nachsicht begegnen, sind sie wie zerbrochene Spiegel, die versuchen, ein missverstandenes Bild der Realität wiederzuspiegeln. Und Realität bedeutete für die Pharisäer die strengste Einhaltung des Gesetzes. Man muss, in andere Worte, perfekt sein, wie sie es definieren. Und das ist wichtig, wie sie es definieren. Und wenn man es nicht war, musste man ihre Regeln für Vergebung und Wiederherstellung befolgen. Andernfalls würde man ausgestoßen, abgelehnt, als unwürdig und hoffnungslos betrachtet. Der Begriff Sünder hier im Text ist hier eine Bezeichnung, eine Klasse oder eine Kaste von Menschen. Wortlich im Text ist Menschen des Landes, was Unwissenheit und Narrheit impliziert. Die einfachen Leute waren nicht so spirituell oder nicht so ernsthaft oder rein wie die Pharisäer. Und diese Schriftgelehrten nehmen einige Junge beiseite und stellen ihnen unsere Fragen des Abends. Warum ist er mit Sündern? Warum? Kommentare haben viele Vermutungen über diese Absicht hinter dieser Frage. Waren sie zum Beispiel wirklich neugierig, weil es so außergewöhnlich war? Oder vielleicht haben sie echte Sorge um Jesus? Dieser vielversprechende Mensch, junge Mensch, begeht einen großen Fehler. Wir müssen ihn beraten und unterweisen. Vielleicht hatten sie böse Absichten, wie zum Beispiel Jesus öffentlich zu belasten. Wisst ihr, er verunreinigt sich selbst, indem er das tut. Er verstößt gegen das Gesetz. Vielleicht sogar, um Uneinigkeit unter den Jüngern zu stiften. Betrachtet, wohin er euch geführt hat. Seht, wen er anzieht. Möchtet ihr diesem Jesus wirklich folgen? Es spielt keine Rolle, denn letztendlich offenbart es ihr größtes Problem. Die Schriftgelehrten verstehen die Realität der Situation nicht. Sowohl physisch als auch spirituell bleiben sie außen vor und schauen nur zu. Wie der ältere Bruder in Lukas 15 zum Beispiel, weigern sie sich, an der Feier teilzunehmen. Und dies spiegelt ihre gesamte Beziehung zu Gott wider. Sie möchten vor Gott auf eigenen Beinen stehen. Sie akzeptieren die Realität der Sünde, der Vergebung und Gottes, aber sie haben den Blick für die Realität verloren, wer sie sind. Und deshalb steuern sie auf die Zerstörung zu. Jemand, der den Bezug zur Realität verloren hat, mag glauben, er könne fliegen oder einen ganzen Ozean durchschwimmen, aber die Realität wird ihn töten. Und dies gilt ebenso für jeden, der in seinem kranken, rebellischen Zustand vor Gott steht. Wie J.C. Ryle sagt, Tischmanieren und Etiketten sind für Gesünder. Die sind für Gäste. Wir würden niemals von jemandem auf seinem Sterbebett verlangen, sich so zu verhalten. geistliches Wachstum, Disziplin, Gehorsam, all das ist großartig für die Lebenden. Diejenigen, die in Sünde tot sind, können solche Dinge nicht tun. Die Pharisäer verstehen die Realität nicht. Und als Jesus sich einschaltet, um seine Jünger zu schützen, stellte er ihnen eine Frage, die wie eine Feststellung klingt. Versteht ihr das nicht? Seht ihr das nicht? Ihr glaubt, ihr die Schriftgelehrte, ihr glaubt, ihr seid gesund. Ihr glaubt, wir seien euch gleichgestellt. Ihr glaubt, ich sei nur eine Alternative oder ein Rivale. Ihr glaubt, ihr könntet mich beurteilen oder korrigieren. Ihr glaubt, ihr seid anders als diejenigen, mit denen ich zusammen esse. Und ihr irrt euch. Ihr lebt in einer Fantasiewelt und das wird euch zerstören. Solange ihr Abstand zu mir haltet, werdet ihr an eurer Krankheit sterben. Ich bin der einzige wirksame Arzt auf dieser Welt. Ich habe das einzige Heilmittel. Ihr könnt nicht gesund werden, solange ihr meine Medizin ablehnt. Auch heute müssen wir uns dessen bewusst sein. Das Wichtigste im Christentum ist nicht, wie großartig Gott ist. Und er ist großartig. Das Wichtigste ist unsere Beziehung zu diesem großen Gott. Wenn ich an einer unheilbaren Krankheit leide und nur mit dem besten Arzt der Welt befreundet bin, hilft mir das nicht weiter. Wir können gemeinsam essen, lange Gespräche führen, reisen, aber das spielt keine Rolle. Dieser Arzt muss mein Arzt werden, mein Chirurg. Ich muss sein Patient werden und er muss seine Medizin und sein Fachwissen anwenden und lebensrettende Eingriffe an mir vornehmen. Das ist es, was Jesus meint. Jesus ist der gnädigste, gütigste, liebvollste und barmherzigste König. Aber wenn du sein Feind bleibst oder nur sein Freund bist, wenn du ihn auf Distanz hältst, wenn du seine Güte ausnutzt, dich aber nicht seiner Herrschaft unterwirfst, wenn du nur zu ihm kommst, um Segnungen zu erhalten, und wenn deine Beziehung nur intellektuell oder abergläubisch bleibt, profitierst du nicht von seiner Gnade und Barmherzigkeit. Du musst zu ihm kommen, dich vor ihm verneigen und allein auf ihn vertrauen. Er muss dein seelenrettendes Werk an dir vollbringen. Glaube keinen der Leugen der Schriftgelehrte. Freunde, wie hier wird dir die Welt alle möglichen Etiketten und Identitäten aufdrücken. Die gleichen Leugen existieren heute auch noch und behaupten, dass bestimmte Sünden du hoffnungslos machst. Deine Sünden sind zu groß. Du bist nicht würdig. Du bist nicht rettungswert und du hast zu viel falsch gemacht. Zu viele Fehler, zu viele Einer in der Schule. Du hast die weltlichen Standards nicht erfüllt und du hast nicht richtig geschaut, gehandelt, sich verhalten oder gedacht. Aber das ist nicht die Realität. So sind Dinge, diese Dinge nicht. Frage dich selbst. Wo stehst du wirklich vor dem Herr? Wie ist deine wahre Beziehung zu ihm? Weil das uns zu unserem dritten und letzten Grundsatz führt. Jesus hat mit Sünden gegessen, denn dafür ist er gekommen. Das sagte er im Text. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu böse. Als Jesus Levi ansah, sah er natürlich dieselbe Korruption und dieselben Sünden, die auch die Schriftgelehrten sahen. Aber Jesus sah auch noch etwas anderes. Er sah jemanden, der zu ihm gehörte. Jesus sagt, verstehst du nicht? Genau deshalb bin ich gekommen. Er gehört zu mir. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Und sie wiederherzustellen und ihnen ihren wahren Namen zu geben, meinen Namen. Levi und diese Gruppe veranschaulichen perfekt die Güte Nachricht von Jesus. Aber Gott beweist seine Liebe zu Levi dadurch, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist, als Levi noch ein Sünder war. Das ist Römer 5, 8. Und Geliebter Gottes, glaubst du, dass du anders bist? Wir alle haben das gleiche Zeugnis, alle uns. Wir saßen alle wie Levi in unserem eigenen kleinen Zollhäuschen, saßen in unserer eigenen Sünde und wandelten in unserer eigenen weltlichen Weisheit. Wir alle haben das gemacht. Es war alles eine Täuschung. Wir lebten nicht in der Realität. Und Jesus suchte uns, suchte dir und fand uns, fand dich. Und als er das tat, fielen uns die Schuppen von den Augen. Wir erkannten die Realität. Wie die verlorene Sohn kamen wir zur Besinnung. Wie der Psalmist in Psalm 73 erkannten wir, dass wir vor Jesus weder vernünftig noch weise waren. Wir hatten uns vor Gott wie Tiere verhalten. Aber was sehen wir nun in der Realität? Dennoch bin ich stets bei dir, Herr. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich mich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Jesus kam, um uns zu erwecken, uns wieder zu beleben und uns in der Herrlichkeit zu führen. Deshalb ist er gekommen und wird wiederkommen. Bitte mach dich bewusst, dass Jesus nicht zufällig in dein Leben gekommen ist. Du bist ihm nicht zufällig an der Straße begegnet. Niemand kann zu mir kommen, sagt Jesus, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Jesus liebt seinen Vater und sein Vater hat dich beim Namen genannt. So krank da du auch warst, es hat Jesus nicht abgeschreckt. Er kam mit unfehlbarer Heilkunst und unermüdlicher Zärtlichkeit für deine Seele. Er heilte dich mit sich selbst, die Medizin, die du immer gebraucht hast, aber abgelehnt hast oder bestenfalls nicht kanntest. Die Medizin kostet ihm viel. Sie verursachte ihm immense Schmerzen und Leiden, Demütigung und Verlegenheit und kostete ihm schließlich sein Leben am Kreuz. Aber genau deshalb ist er gekommen. Er hat all das getan, weil er dich liebt. Er hat all das getan, weil er den Vater liebt. Und der Vater gab dir, uns und Levi ein Versprechen. Ich werde einen Sohn senden, dessen Ferse getroffen wird, aber dieser Sohn wird den Kopf deiner Sünde und der Schlange zertreten. Ich werde meinen Bogen, meinen Zorn von dir abwenden. Ich werde einen Ersatz senden, ein Paschalam an deine Stelle. Ich werde einen Sohn David senden, der für immer über dich herrschen wird. Ich werde eure Herzen aus Stein durch Herzen aus Fleisch ersetzen und mein Gesetz in euch schreiben. Ich werde eure Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Ich werde für dich wie ein Vater sein und du wirst für mich wie ein Kind sein. Deshalb muss ich kommen, um mit Sündern zu essen. Deshalb bin ich zu dir gekommen. Freunde, ich frage euch heute Abend, ist das deine Hoffnung? Ist das deine Geschichte? Dies ist die Realität unseres Glaubens. Und die Realität, die kommen wird. Lebst du heute Abend in dieser Realität? Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du gekommen bist. Außer dir würden keine von uns Hoffnung haben. Vater, danke, dass du nicht nur gekommen bist, sondern mit Sünden zu essen. Vater, hilf uns in die Realität dieser Woche zu leben. Die Realität von Epheser 1, dass du hast uns vor der Grundlegung der Welt auserwählt. Dass deine Beziehung viel für in Ewigkeit existiert hat. Du hast uns geschaffen, wir haben gesündigt und du hast uns gerettet. Vater, wir sind so dankbar für diese Gnade und Barmherzigkeit. Danke, dass du gekommen bist und hilft uns immer, unsere Augen auf dich zu konzentrieren und hilft uns, all was wir im Leben und in der Welt haben, durch dich und durch diese Geschichte zu sehen. Das beten wir in deinem Namen. Amen.